Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Heute ist Freitag, der 28. März. Und wir hier bei Backstage Classical wollen eine Debatte an diesem Morgen fortführen, die wir schon in unterschiedlichen Gesprächen angefangen und in verschiedenen Facetten ausgeleuchtet haben. Es geht um die Zukunft der Opernregie, beziehungsweise um dieses Reizwort Regietheater. Meine Gesprächspartnerin heute Morgen ist die Regisseurin Vera Nemirova. Sie ist gerade in Rostock, wo sie inszeniert den Steppenwolf nach dem gleichnamigen Roman von Hermann Hesse. Eine Zweitaufführung der Oper von Viktor Oslund. Vera Nemirova hat an allen großen Häusern inszeniert und ich freue mich, dass wir jetzt ein bisschen sprechen können über die Entwicklung der Opernregie und begrüße dich ganz herzlich. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Vera.
Guten Morgen, Axel.
Du bist gerade in Rostock, inszenierst den Steppenwolf, darüber reden wir nachher nochmal. Anrufen tue ich dich vor allen Dingen, weil wir in den letzten Wochen immer wieder dieses Thema nach dem Regietheater hier debattiert haben. Ist das überhaupt ein Begriff, mit dem du noch was anfangen kannst, Regietheater?
Ich finde den Begriff etwas kurz gefasst. Was bedeutet das schon, Regietheater? Es geht doch darum, dass die Rolle des Regisseurs wahrgenommen wird wie die eines zweiten Autors, quasi mit derselben Berechtigung und Gleichwertigkeit wie mit dem Autor, der die Vorlage geliefert hat. Praktisch der Regisseur Autorenregie betreibt, indem er auch in die Vorlage zugunsten einer klareren Erzählung auch verändern kann. Und das kommt sozusagen dann dadurch, dass sich das in den letzten 50, 60 Jahren immer mehr durchgesetzt hat und den Regisseur zu einem eigenständigen Beruf des quasi gleichwertig wie ein Autor zu behandeln.
Da würde mir jetzt viele Menschen einfallen, die sagen würden, Nemirova, du bist größenwahnsinnig. Wer bist du schon im Gegensatz zu Verdi, Wagner, Strauss und Puccini? Wie kannst du dich auf eine Ebene mit denen stellen? Ich gebe die Frage mal weiter. Sag mal, was bildest du dir eigentlich ein, Vera?
Ja, aber meine Aufgabe ist doch, die Impulse, die diese Autoren, die vielleicht schon 100 oder 200 Jahre alt sind, zu übersetzen in eine heutige Bildsprache, die heutige Zuschauer noch lesen und interpretieren und für sich nutzbar machen können, indem sie sie quasi aus ihrer Lebenswirklichkeit heraussehen. Und das ist irgendwo unsere Aufgabe, das in eine leserliche und klare Message zu übersetzen, was diese Autoren damals vorhatten. Du brauchst heute einfach stärkere und andere Mittel, als die damals vielleicht noch gehabt haben und die vielleicht auch verstanden wurden, die aber von einem heutigen Publikum nicht mehr so verstanden werden.
Was ja der Zauber der darstellenden Kunst an sich ist, ne? Dass sie immer wieder neu reproduziert werden muss, damit sie überhaupt existiert, weil die Partitur können wir uns nicht an die Ohren halten. Ich glaube tatsächlich, das wird ja auch oft vergessen, dass die Interpretation bzw. der Griff auf die Partitur von Dirigentinnen und Dirigenten genauso groß ist wie von Regisseuren und Regisseuren. Das kann genauso gegen den Strich gebürstet sein oder nicht. Ne?
Aber ein ganz neues Hörerlebnis liefern.
Genau. Aber stimmst du damit überein? Also diese Diskussion, die haben wir ja schon lange und wir haben es jetzt gerade mit Cornelius Paede aus Kassel, dem Dramaturgen, besprochen, dass in den 2000er Jahren Konvitschny, Neuenfels, da war sozusagen dieser Terminus des Regietheaters auch damit behaftet, dass man das jetzt auf die Bühne holte. Da tanzte dann irgendwann Angela Merkel, da ritt Siegfried auf dem Steckenpferd über die Bühne. Glaubst du auch, dass wir jetzt 20, 25 Jahre später tatsächlich mit dieser Ästhetik auch nicht mehr so weiterkommen? Ich habe den Eindruck, dass viele Regisseurinnen wie die Regisseure schon sehen, ein Weiter-so gibt es nicht, man arbeitet an was Neuem. Viele versuchen, eine neue Ästhetik zu pflegen, eine Rückkehr vielleicht sogar zum schönen, zur unterhaltsamen, entertainenden Bühnensprache. Andere wissen vielleicht gar nichts mehr mit dem Raum der Oper anzufangen. Wie siehst du das? Wie verwandelt sich dieses Regietheater, was wir aus den 2000er Jahren kennen, ins heute?
Ich denke, dass sich die Lebenswirklichkeit verändert und dass wir es auch mit einer ganz anderen Generation von Zuschauern zu tun haben, die die Welt anders sehen, weil sie zum Beispiel schon Digital Native sind. Ganz andere Bildsprache, ganz andere Kommunikation gewohnt sind, die vielfach auf der digitalen und gar nicht so sehr auf der analogen Ebene abläuft. Was könnte ein Mehrwert oder ein Benefit für Sie, für die jungen Leute heute noch so Musiktheater überhaupt sein? Darüber müsste man nachdenken. Wie nehmen die ihre Umwelt wahr? Wie verhalten sie sich und ob sie dann überhaupt noch empfänglich sind für das, was wir vielleicht vor 20 Jahren für fortschrittlich erachtet haben.
Würdest du sagen, wir müssen denen entgegenkommen und auf diese Bildsprache reagieren? Oder wir können gerade sagen, wir im Theater mit dem wahrhaftigen Moment des Jetzt haben eine überzeugende Alternative für euch?
Ich bin eher die Anhängerin der zweiten Bewegung. Ja. Ich finde es nur im Theater, dieser direkte Austausch zwischen spielenden, musizierenden, singenden Menschen stattfinden kann. Und das ist ein unglaubliches Ding. Und das hat man heute eben doch nur im Theater und nicht in irgendwelchen digitalen Medien und schon gar nicht in irgendwelchen sozialen Netzwerken, wo die meisten Leute sich doch den Tag über aufhalten, was sehr schade ist. Und wenn ich Konvitschny gewesen wäre oder Regisseure wie Neunfels oder ja, auch Harry Kupfer, Götz Friedrich, dann gäbe es dieses heutige Musiktheaterverständnis überhaupt nicht. Die haben eine wahnsinnige Leistung vollbracht. Und wir, die nachfolgende Generation, sind extrem eigentlich daraus hervorgegangen. Ich habe jetzt oft in Bulgarien gearbeitet. Dort ist das, was ich jetzt zum Beispiel mache, ein absolutes Novum. Damit kriegst du vielleicht in Deutschland keinen Hund mehr hinterm Ofen vor, aber für andere Länder, für Rumänien, Bulgarien, Albanien, das sind auch Länder, in denen es Musiktheater gibt, Kroatien, Serbien, ist das komplett neu und ist durchaus entdeckenswert.
Das wäre meine Frage auch. Also du kommst ja tatsächlich auch aus dieser Schule und hast es eben schon gesagt, da waren die Pioniere, die etwas geschaffen haben, vergleiche ich wieder mit Dirigenten, sowas wie Nicolas Hanoncourt, der natürlich auch Strukturen da aufgerissen hat und für nachfolgende Generationen viel geschaffen hat. Mir fällt auf, wenn ich in die Oper gehe oder auch in den letzten Jahren in die Oper gegangen bin, dass viele der Jüngeren, der zweiten Generation sozusagen, sehr epigonisch arbeiten, also wirklich versuchen, die Lehre fortzuführen, statt selbst revolutionär weiterzuentwickeln. Siehst du diese Gefahr auch?
Ich sehe eigentlich auch, ehrlich gesagt, einen Hang zur größeren Opulenz in der Bildoptik, wenn man jetzt an die Inszenierung von Dmitri Tschernjakow denkt, wie viel Requisit man da braucht, wie viel Raum, wie viel Kostüm, mein Gott, wie viel Opulenz. Früher war man froh, wenn man irgendwie einen Mann und einen Stuhl auf der leeren Bühne hatte.
Früher war weniger Lametta, kann man sagen,
ja. Ja, ganze Abende damit erzählt hat, aber rein über die Menschen, über den Körper, über das Sein. Und da musste man ja viel auch intensiver mit den Darstellern arbeiten. Jetzt werden Hunderttausende von Euros verschleudert für diese opulenten Bühnenbilder. Man braucht für Rheingold gleich mal 4 an der Berliner Staatsoper. Da kommt dann mal ein so ein Raum angefahren, der wird genau 3,5 Minuten benutzt und ist dann weg oder so. Ja? Oder in Hamburg, das kostet ja einfach wahnsinnig Geld, aber ob es dieselbe Strahlkraft hat, weiß ich nicht. Ich wage das zu bezweifeln. Oder einfach gesagt, es gibt jetzt auch, Herr Mundruzko heißt der, glaube ich, ja. Heine Rusalka habe ich da gesehen, sehr gut besprochen. Und ich will mich ja gar nicht äußern, aber ich meine, wenn du da wirklich bis zum letzten Detail die Küche, die Einbauküche vollgestopft hast mit Dingen, dann kannst du schon abendfüllend so eine Arie machen mit Einfüllen der Waschmaschine und Ausleeren der Waschmaschine und dann das Zeug noch bügeln und zusammenlegen. Ich weiß nicht, ob du inhaltlich damit sehr viel schon erreicht hast, aber du hast zumindest Zeit geschunden.
Naja, und du überwältigst natürlich erst auch mal ein Publikum. Ich glaube, das passt auch in eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, dass viele Regisseurinnen und Regisseure so eine Sprache und einen Zugang finden, den sie dann repetitiv benutzen. Also es gibt zum Beispiel den Menschen, der irgendwie alles als psychologisches Problem in eine, weiß nicht, Art Psychoanstalt steckt und dann umkehrt. Das nächste ist, man macht das Opfer einer Oper zum Täter einer Oper.
Das nächste ist, man versteckt alle Figuren und erklärt eine Figur zur Hauptfigur.
Richtig, ne? Genau, man macht La Traviata ohne La Traviata oder Nabucco ohne Chor.
Genau, es kommt dann eine Plejade von Inszenierungen desselben Regisseurs, wo dann ein Don Giovanni ohne Don Giovanni, nur in den Köpfen der Frauen, oder eine Boheme in einer Männer-WG, wo dann nur Männer sind. Das wird dann so
zur Methode. Wir haben das Gleiche im Kopf.
Wo ich das schade finde, dass das zur Methode wird. Und wenn das einmal so eine Wirkung gehabt hat bei Traviata, dass man sich dann wieder derselben Mittel bedient für seine nächsten 5 Arbeiten.
Das ist etwas, was ich auch beobachte. Also diese Einfallslosigkeit nach dem Erfolg, die eigentlich stattfindet. Allerdings gibt es das historisch auch, finde ich. Also ich finde, das ist der große Unterschied zum Beispiel zwischen Konvitschny und Neuenfels. Also ich habe schon das Gefühl, dass Konvitschny auch einen damals wirklich revolutionären Zugriff auf Theater und Oper gefunden hat, der dann aber relativ repetitiv wird, wohingegen Neuenfels für mich immer sozusagen eine Form gefunden hat, einen neuen Zugriff, eine neue Perspektive, eine neue Erzählung passend zur jeweiligen Oper, zur Zeit und zum Opernhaus zu finden. Also ich finde, auch da kann man das schon sehen.
Naja, das finde ich nun nicht.
Musst du sagen.
Hat mit seinem Ring in Dortmund auch wieder neue Dinge aufdecken können. Und man hat wirklich Personenregie gesehen, man hat eine Geschichte erzählt bekommen. Und jetzt gibt es den Tobias Kratzer Ring in München, der auch faszinierend ist. Barry Kosky ist für mich auch so ein Faszinosum. Ich meine, es gibt einfach ganz großartige Kollegen und tolle Vorreiter in dem Sinne, dass fortgeführt wird, das, was diese Meister damals angestoßen haben, dass an den Menschen dran bleibt, Geschichten erzählt und das auch sehr ehrlich macht und ohne Show.
Das fand ich auch interessant jetzt, als Tobias Kratzer seine Saison in Hamburg vorgestellt hat und einfach auch nochmal zum Hintergrund, warum machen wir diese Oper überhaupt? Alles, was Oper kann, ist, glaube ich, ja da das Motto. Ist das etwas, wo du auch sagst, ja, das ist auch mein Weg zu zeigen und immer noch die Oper als Labor zu verstehen und zu gucken, wo sind die Grenzen, welche Grenzen kann ich ausweiten, wo kann ich hingehen, gibt es Richtungen und Verstecke, in die wir bis jetzt noch nicht gegangen sind? Also die These, die Oper ist noch lange nicht auserzählt?
Ja, genau. Das ist auch meine These. Und vieles ist einfach nicht planbar. Und man sollte sich viel mehr darauf einlassen, den Prozess so offen wie möglich zu gestalten, so wie wir das jetzt hier im Steppenwolf machen und uns einfach bestimmte, den Umständen geschuldete Ereignissen stellen und dann einfach unsere Planungen ändern und sofort darauf reagieren.
Das muss man kurz erzählen, hast du mir im Vorgespräch schon erzählt, der Sänger ist kurzfristig erkrankt und du musstest aber schon proben und hast dann einfach gesagt, es passt ja tatsächlich, da einen Balletttänzer einspringen zu lassen.
Der die Steppenwolf-Figur mit einem wahnsinnig animalischen und wirklich kraftvollen Körpereinsatz zeigen kann und die andere Figur wird dann zu dem Autor, der das Stück schreibt. Und das sind einfach so Dinge, die der Prozess dirigiert und man muss dann im Kopf genug fit und wach bleiben, dass man darauf reagiert und nicht irgendwie an seinen Notizen krampfhaft festhält.
Auf der anderen Seite ist das ja auch ein interessantes Beispiel, der Steppenwolf, eine neue Oper, eine Vorlage, die nicht wirklich modern ist, aber modernär. Wir sehen das zum Beispiel in New York, in der Metropolitan Opera, dass Uraufführungen oft mehr Publikum ziehen als noch ein alter Troubadour. Ist das auch etwas, was wir vielleicht zu lange vernachlässigt haben, dass wir auch neue Stücke haben und nicht nur neue Regisseurinnen und neue Regisseure?
Ja. Neue Stücke müssen in den Spielplan jedes Opernhauses, mindestens 1 pro Spielzeit. Und man hat es auch an der Deutschen Oper gesehen, Ozeane von Detlef Glanert war zur letzten Vorstellung ausverkauft. Ich habe auch eine Weltpremiere jetzt gemacht in Bulgarien an der Oper in Russe. Das ist im Rahmen des Märzmusikfestivals dort gewesen. Alma, über die Alma Maler Werfel. Der Intendant selbst misstraute dem Prozess bis zum letzten Moment und sagte, ja, naja, mal gucken, wie es ankommt. Ne? Und
dann gab's waren auch eine Volksoper in Wien übrigens, ne? Genau, auch ein großer Erfolg, ja.
Diesmal bei uns eine Mono-Oper gewesen, eine Sängerin. Ja. Mit einem Wahnsinnszuspruch, Erfolg, beide Vorstellungen bis zum letzten Platz ausverkauft, eigentlich eine Resonanz mit heutiger neuer Musik auf unsere Zeit und die Leute waren begeistert.
Vera, lass uns zum Abschluss noch mal einmal diesen kleinen Exkurs machen, den wir eben kurz gestreift haben. Wenn ich auf die Gegenwart schaue und auf die Diskurse unserer Gegenwart, sehe ich, dass ganz viele Dinge der Welt, wie wollen wir zusammenleben, in welcher Gesellschaft leben wir, wie interpretieren wir die Gesellschaft, in der wir leben, umgezogen sind vom Theater, von der Theaterbühne, wo in einem ästhetischen Diskurs unsere Wirklichkeit geordnet wurde, in die ja, sogenannten Medien. Das kann eine Talkshow abends im Fernsehen sein, das kann ein Insta oder Twitter oder irgendwas Profil sein. Es scheint so zu sein, dass eine jüngere Generation die Notwendigkeit des Theaters als Ort des Diskurses gar nicht mehr braucht. Also meine These ist immer, gib Luisa Neubauer ein Theater und die würde sagen, ja, nice, dass ich das habe, aber ich gehe lieber abends zu Markus Lanz und erzähle, was ich dort zu sagen habe. Wie begegnen wir diesem Phänomen?
Indem wir auf die Leute zugehen und sie versuchen, ins Theater zu holen mit Formaten, die für sie zugeschnitten sind.
Welche Formate wären das? Wären das auch ganz andere Formate oder wären das nur andere Erzählungen, wie du es als Regisseurin
sagst? Nein, ich denke, man müsste ganz neue Formate erfinden, wo also auch Jugendliche und ich würde sagen sogar Kinder viel stärker in den Prozess einbezogen sind. Die gibt es in Berlin auch, da gibt es auch eine eigene Kinderoper in Lichtenberg, ja. Und da wird die jüngste Generation eigentlich schon mitgenommen und in den Prozess, also richtig als Teilnehmende, mit einbezogen. Da wird gesungen, da wird gemalt, da wird Theater gespielt. Und wenn die dann irgendwie die Schulzeit hinter sich haben, sogar schon studiert haben oder sich ja eine Wohnung gesucht haben, eine Familie gegründet haben, die erinnern sich dann, wenn sie selbst mal Kinder haben, Mensch, da habe ich doch mal was gesehen und erlebt und das möchte ich wieder auch meinen Kindern ermöglichen. Die kommen dann wieder zurück zum Theater. Es gibt also so eine Art Investition in die eigene Zukunft, wenn man viel, viel stärker mit Kindern für Kinder arbeitet.
Kann es sein, dass die Institution Oper manchmal wesentlich weniger an die Oper glaubt als vielleicht das Publikum, das heißt oder weniger mutig und innovativ ist als das Publikum sein würde, dass unsere großen Operntanker vielleicht noch neuer denken könnten, noch mutiger neu denken könnten, noch mehr in die Gesellschaft hineingehen könnten, als sie es jetzt tun?
Oh ja, dann ist es nicht nur eine elitäre Kunst für ein paar Leute, die sich die Kartenpreise leisten können, sondern etwas, das zugänglich ist.
Vera, wann ist Premiere?
Am 12. April ist Premiere. Herzliche Einladung dazu.
Absolut.
Nicht die Uraufführung, sondern es ist die erste Folgeaufführung nach der Uraufführung, die in Würzburg war. Viktor Oslund.
Was auch sehr wichtig ist übrigens, ne, dass Uraufführungen nicht nur Uraufführungen bleiben, sondern Folgeaufführungen kriegen. Ja,
ja, das ist natürlich großartig. Nicht jede hat die Chance dazu. Ja. Aber der Steppenwolf war damals in Würzburg ein sehr großer Erfolg. Alle Vorstellungen ausverkauft. Das liegt natürlich auch an der Vorlage. Dieses Buch ist auch wahnsinnig prominent. Das haben wir alle mit 16, 17 mit Faszination gelesen. Ja. Es ist aber auch ein Buch für unsere Generation, für alle Leute, die 50 sind. Harry Haller ist 50. Und er erlebt diesen Prozess der Selbstfindung. Und ich glaube, da wir alle so etwas jetzt irgendwie durchleben oder nötig haben, auch alle die Generationen, die im Wandel sind, im zweiten, sollten kommen und das sehen.
Ja, also ich, Opi, mit Midlife Crisis werde es mir auf jeden Fall anschauen. Ich weiß, man ist immer mittendrin in dem, was man jetzt macht. Was kommt danach für dich? Was steht danach auf dem Programm? Können wir da schon was verraten?
Danach gehe ich nach Heidenheim und mache bei den Opernfestspielen Heidenheim gemeinsam mit Markus Bosch einen sehr heterogenen Doppelabend unter dem Motto Lachen und Weinen. Und das wird die Paarung sein zwischen Gianni Schicchi und Elektra.
krasser Kombi. Wir sind gespannt auf beides, auf den Steppenwolf in Rostock, auf Elektra und Janis Gigi in Heidenheim. Liebe Vera Nemirova, vielen herzlichen Dank.
Oh, ich freue mich. Danke, alles Gute.
Vera Nemirova war das aus den Proben in Rostock zum Steppenwolf hier bei Backstage Classical, dem Podcast für klassische Musik. Ich denke, ihr habt einiges zu debattieren, nachzudenken, auf dem Weg zur Arbeit, bei der Arbeit und wie immer gilt, natürlich kann man den Podcast auch auf dem Weg von der Arbeit nach Hause hören. Um keine Folge zu verpassen, abonniert ihr uns am besten. Ihr könnt uns auch gerne eine Bewertung dalassen, darüber freuen wir uns und tägliche Classic News gibt es wie immer bei www.backstageclassical.com. Haltet die Ohren steif, bis demnächst, macht's gut.